Stell dir eine typische Disco in den 80ern vor. Überall hängen diese lila scheinenden Schwarzlichtröhren. Es ist ziemlich dunkel, aber alles Weiße leuchtet. Zähne, Turnschuhe, blonde Haare mit Dauerwelle.
DDR-Disco halt. So richtig Disco-Disco. So. Die haben Sachen so wie Modern Talking und CC Catch und so eine Musik gespielt.
Diese Disco, die Busche, befindet sich ab den frühen 80ern in der Buschallee in Weißensee, damals Ostberlin. Offiziell ist die Busche ein Jugendtreff und eine Mensa. Abends halt eine Disco. Was nicht so offiziell ist, es ist ein Ort für die schwule Szene in der DDR, die sich tabuisiert und unsichtbar gemacht hier im Verborgenen trifft.
Aber das war, trotz dass es nicht erzählt wurde, hieß es schon längst nicht, dass es nicht existierte.
An einem Abend im Jahr 1988 ist Mark Reeder mit einem Freund aus England in der Busche. Dieser Freund wiederum ist ein Kumpel von Neil Tennant, dem Sänger der Pet Shop Boys.
Und wir gingen da rein und ich ging zu dieser DJ, der hat mit Kassetten aufgelegt.
Mark hält dem DJ eine Kassette vors Gesicht, die er am selben Tag in den Osten geschmuggelt hat.
Und ich habe ihm gesagt, hier, unter dieser Lärm, ja, hier, das ist die neue Pet Shop Boys Single, Domino Dancing, du kannst heute Abend das spielen, es ist der Weltpremiere von diesem Stück. Bis er das irgendwie so realisiert, klick, 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 denn das Pet Shop Boys. Denn ich muss vorstellen, diese Tanzfläche war voll von Leuten, irgendwie am Tanzen, so Modern Talking und irgendwas. Und er legt dann dieses Stück ein und binnen 10 Sekunden war die Tanzfläche komplett leer. So, tschuh, alle Leute weg. Und ich so mit Dave so, oh nein.
Der DJ ist sauer, die Tanzfläche leer. Die beiden versuchen, die Situation zu retten. Vor allem Marks englischem Kumpel ist es an dem Abend richtig peinlich.
Und hat uns in der Fläschchen Rotkäppchen Sektor bestellt. So sicher, Entschuldigung. So sorry. Und dann ist er dann zu fast jedem Gast, glaube ich, hingegangen. Habe ich gesehen, dass er so ein Tor macht durch die ganzen Leute. Das ist die neue Pet Shop Boys Platte, Domino Dancing. Dann spielt er dann diese Platte, diese Kassette nochmal. Und natürlich, die Leute dann blieben auf die Tanzfläche und haben getanzt.
Als Mensch mit Ostfamilie zucke ich bei dieser Geschichte ein bisschen zusammen. Weil es klingt wie, da kommt der weltgewandte Engländer und bringt den dusseligen Ossis mal neue Musik von der Außenwelt mit. Gleichzeitig kann ich mir gut vorstellen, dass sowas vor allem für junge Menschen in der DDR eine große Bedeutung hatte. Jedes Stück Musik, das von außen in das geschlossene Land hineingebracht wurde, jeder Tonträger, war ein Blick über die Grenze hinaus. Mark hat nicht nur diese eine Kassette geschmuggelt, sondern viele. Wie das alles anfing, wie daraus ein ganzer Freundeskreis entstand und eine Handelsroute für Musik, darum geht es in dieser Folge. Und darum, wie gefährlich das war, vor allem für die Beteiligten in Ostberlin. Ihr hört Grenzgänger, die Geschichte des Berlin-Sounds. Eine Serie über den Musik-Underground auf beiden Seiten der Mauer. Und die Geschichte von Mark Reeder, ein Engländer, der als junger Mann zufällig in Berlin strandete und das alles miterlebt hat. Folge 6. Der Schmuggler. Es gibt ein altes Foto. Das kriege ich nicht mehr aus dem Kopf. Es ist ein Schwarz-Weiß-Bild. Man erkennt darauf den Bahnhof Alexanderplatz in Ost-Berlin. Vor dem Bahnhofsgebäude steht ein Pärchen, eine Frau und ein Mann. Sie hat wilde, riesig auftupierte blonde Haare, eine weite Hose an, ein schulterfreies Oberteil. Er trägt einen blondierten, hochstehenden Iro, weiße Socken, hochgekrempelte Hose. Daneben steht ein DDR-Volkspolizist in Uniform und kontrolliert die Ausweise der beiden.
Und da siehst du halt einen, ja, New Romantics oder Gothics oder keine Ahnung, die dann halt von der Polizei kontrolliert werden, nur weil sie halt anders aussahen.
Das ist Bernd Müller. Als er das Foto auf dem Alex macht, von den beiden Punks, die von der Polizei kontrolliert werden, ist er noch ein Teenager. Das Bild entsteht heimlich. Bernd kniet ein paar Meter weiter mit einem Fotoapparat und erwischt einen Moment, in dem der Polizist nicht in seine Richtung kommt.
Diese ständige sogenannte Personenausweiskontrolle von der Polizei, also diese Personenfahndung allgemeine, das hat mich so genervt, dass ich da unbedingt mal ein Foto machen wollte.
Und genau dieser Bernd ist Marks erster Kontakt zur Punkszene in Ostberlin.
Ja, ich werde 57 Jahre dieses Jahr, bin Ossi, geboren in Lichtenberg, aufgewachsen in Köpenick.
40 Jahre hört Marc nichts von ihm. Das ändert sich, während wir an dieser Serie arbeiten.
Irgendwann so kriege ich eine Message auf meine Facebook-Seite von einem Junge, der sagte, ich war das.
Und da dachte ich mir, okay, dann werde ich mich mal bei Marc melden. Und hatte dann überlegt, die größte Chance ist Facebook, weil da sind sie letzten Endes irgendwo alle vertreten.
Vor allem Menschen über 50.
Und dann habe ich Marc angeschrieben und habe gesagt, hallo Marc, na, kennst du mich noch?
Der Mann schickt ein altes Passfoto von sich in den Chat. Er ist darauf vielleicht 16 oder 17, hat schwarz gefärbte, strubbelige Haare, wild hochgestylt. Ein paar einzelne Strähnen hängen in die Stirn. Der Blick ist ernst. Und bei Marc macht es sofort Klick.
Sofort ist, als ich das Bild gesehen habe. Ich wusste, dass du das bist.
Ja.
Ja, ich dachte, oh krass, so, nach so vielen Jahren, das erste Mal, nach so vielen Jahren meldest du dich.
Das hat mich total aufgewühlt. Es war echt extrem. Also ich konnte die Nacht echt nicht schlafen, weil so viel plötzlich eingebrochen ist und losgetreten wurde. Dann bröckelte eigentlich so die ganzen Erinnerungen wieder vor und natürlich auch die ganzen Erinnerungen, die man in der Zeit hatte, das hat mich total aufgewühlt.
Ohne diese Begegnung hätte Marks Geschichte in Ostberlin so nicht stattgefunden.
Und wenn ich ganz ehrlich bin, ja, egal was alles passiert ist, ich bin dir eigentlich zu verdanken, wie mein Weg weiterhin gelaufen ist. So in West-Berlin und in Ost-Berlin. Ja? So, weil ohne diese Begegnung wäre meine Laufbahn sicherlich ganz anders gewesen.
Die ganzen Erinnerungen kommen hoch, sagt Bernd. Auch die Erinnerung daran, wie es sich angefühlt hat, Teenager in der DDR zu sein.
Die DDR habe ich so eigentlich so als Seniorenheim empfunden, weil diese älteren Leute, die da in der Macht waren, die Jugend nie verstanden haben. Man musste halt mitmachen, logischerweise. Aber da war halt eine gewisse Unzufriedenheit immer da und deswegen hat es dann irgendwann geknallt, als man dann so die Geschichte des Punks gehört hat.
Wir waren halt ein bisschen so anders, also nicht so konform.
Das ist Martina Enders. Im Freundeskreis nennen sie damals alle nur Tina. Auch sie lernt Marc Mitte der 80er in Ostberlin kennen.
Leichte Punk-Szene, halt musikorientiert und interessiert. Und ja, wie man eben so als Jugendlicher ist, also egal ob West oder Ost, man hatte halt seine Träume und von der großen, weiten Welt. Und Musik ist ja da immer ein Tor, was vieles öffnet.
Tina liebt damals alles, was New Wave ist, was ein bisschen elektronischer klingt. Songs, die sie aus dem Westradio kennt.
Also eins fällt mir ein, das war Modern English und wie hieß der Song? I Stop the World. Nee, Stop the World. Made with You, genau. Das ist so, ja, also das liebe ich bis heute.
Wave für Tina ist, sind die englischen Punkbands für Bernd. Auch hier ist das Westradio die Quelle.
Ich glaube, SFP2 hatte früher da mal so eine Sendung drüber gemacht und irgendjemand hatte die auf Tonband aufgenommen und dann ist man da halt hingegangen und hat sich das angehört.
Also in Berlin waren wir ja wirklich privilegiert. Wir konnten ja die Westsender hören. Also ich weiß nicht, es gab immer Musik nach der Schule. Da hat man diese Musik gehört und also dann natürlich freitags immer die John Peel Show. Tonträger war schwieriger. Da musste man dann halt eben Westverwandtschaft haben oder die Omas durften ja auch mal rüber in den Westen. Also wenn die Rentner waren, dann haben die halt irgendwie Schallplatten mitgebracht.
Oder man kannte einen jungen Engländer mit einer großen Plattensammlung. Durch eine zufällige Begegnung in einer Ostberliner U-Bahn. Es ist irgendwann zwischen 1980 und 82, als Marc Reeder auf einem seiner Ostberlin-Besuche in einem Bahnabteil steht. Da fällt ihm jemand auf.
Der Marc hatte immer geguckt in der U-Bahn. Also stand er halt dann so?
Er hatte irgendwie so ein bisschen strüppelige Haare, bisschen Drainpipe-Trousers. So. Er hat nicht diesen Schlaghosen an, er hat nicht eine Schnauze.
Na, guckten viele. Viele guckten hinweg. Das war man ja schon gewohnt. Dieses ewige Anstarren, Angucken, keine Ahnung. Und sein Blick klebt aber ständig an mir. Und das hat mir echt, ist mir echt auf den Keks gegangen irgendwann.
Ich dachte, ich kann dich in der Bahn nicht ansprechen. Das sind so viele Ohren und so viele Augen. Mhm. Und dachte ich mir, ich warte, bis du aussteigst.
Mark springt aus der Bahn, kurz bevor die Türen zugehen, rennt dem jungen Ostpunk hinterher und spricht ihn an.
Was hast du gesagt?
Ich möchte so, wie du aussiehst, weißt du jetzt, woher in Berlin eine, so, ob es eine Punk-Szene gibt, ob es irgendwie so eine Underground-Szene gibt, wo Punk-Musik läuft und so. Und er meinte so, nein, ist alles verboten. Hier, Punk ist verboten. Ich meinte, ja, aber wie du aussiehst? Ich meinte, ja, ich sehe nur so aus. Ich mag die Musik, ich höre die Musik, ja, auch im Westradio. Aber es ist hier verboten. Ich war sicher, es kann nicht nur das sein. Genauso wie es in Manchester nur das sein konnte. Es ist nicht nur alles nur Yes und Pink Floyd. So, es gibt was anderes.
Dieses andere will er unbedingt erleben.
Wenn du hörst von irgendwas, hier ist meine Adresse, schreib, ich habe meine Adresse, Telefonnummer aufgeschrieben. Ich möchte hier, sag mir Bescheid.
Aber Bernd, was hast du denn von ihm gedacht? Da quatscht dich so ein wildfremder Haiopai an.
Also ja, ich hab ihn nicht ernst genommen, ganz ehrlich. Weil wie realistisch ist das, dass sich jemand aus England kommend, Manchester, was wir alle liebten, diese Szene in der Musik dort, dann hier nach Berlin, nach Ostberlin kommt und dich genau anspricht, gibt's hier irgendwas, ich würde es gerne kennenlernen. Das war mir so, da hat mir der Glaube gefehlt gewissermaßen.
Mark kritzelt dem jungen Ostpunk seine Adresse auf einen Zettel. Am Abend geht Bernd auf eine Party und erzählt diese skurrile Begegnung einer Freundin, weil er erstens nicht glauben kann, dass es gerade passiert ist und zweitens Schiss hat vor der Stasi.
Für mich war die Frage, wie kann ich das organisieren, mit ihm zu kommunizieren, ohne dass ich da irgendwelche Schwierigkeiten habe oder bekomme. Weil für die Stadtsicherheit warst du ja eigentlich völlig no-name, wenn du nicht auf dem Schirm, also wenn du nicht bei denen in Erscheinung getreten bist. Also in irgendeiner Form. Wenn sie dich nicht auf dem Schirm hatten, konntest du machen, was du wolltest eigentlich, wenn er dich nicht erwischen lässt. Und ich konnte mir halt nicht vorstellen, dass das funktioniert.
Er knüllt den Zettel zusammen. Seine Freundin will ihn davon abhalten.
Dann haben wir uns gestritten darüber, weil sie ihm das nicht okay fand. Und dann habe ich dann ihr den Zettel gegeben und gesagt, dann kümmer du dich bitte drum. Und das hat sie dann auch gemacht, ne?
Die Frau, die den Zettel vor dem Müll gerettet hat, hieß Kerstin.
Es ist so, dass ich habe von dir nichts mehr gehört. Und dann irgendwann kriege ich einen Brief von Kerstin. Mhm. Und, oder eine Postkarte, glaube ich, war das das erste Mal. So, dass wir sagen, so, hier ist meine Telefonnummer, kannst du mich anrufen? Und dann habe ich mit ihr das allererste Mal so mit ihr telefoniert. Und dann daraufhin haben wir uns getroffen in Palast der Republik.
Wir haben versucht, Kerstin ausfindig zu machen. Aber keiner unserer Gesprächspartner hat heute noch Kontakt zu ihr. Alle sagen, die ist abgetaucht. Eine Person erreicht sie schließlich. Sie lässt uns aber ausrichten, kein Interesse an irgendeiner Kommunikation. Wir hätten gern ihre Version des Treffens mit Mark gehört. Der Palast der Republik, ein DDR-Prunkbau, der mal in Berlin-Mitte stand. Dort, wo ursprünglich das Stadtschloss war und heute das Humboldt-Forum steht.
Glühlampenladen nannten unterversorgte Bürger aus der Republik spöttisch und neidisch das Haus. Auch Palazzo di Prozzo. Doch der Spott ist verklungen, man hat sich arrangiert, nutzt die Vorteile.
Der Palast der Republik war ein länglicher Klotz aus Stahl, Beton und rostrotem Glas. Und Sitz der Volkskammer, das war das Parlament der DDR. Auch wenn die Macht eigentlich bei der Einheitspartei SED lag. Das Gebäude war aber auch ein Veranstaltungsort. Es gab mehrere Restaurants und Bars auf 3 Stockwerken und eine Bowlingbahn.
Der einzige Palast der Welt, wo im Keller gekegelt werden kann. Auf 8 amerikanischen Bowlingbahnen.
Super auffällig als erster Treffpunkt. Aber das ist damals Marks Idee.
Ich meinte so, ich muss einen Treffpunkt auswählen, was ich kenne. Ich habe gesagt, dann treffen wir uns in der Cocktailbar oben in der Palast der Republik.
Durch das große Foyer, eine Halle mit unzähligen runden Lampen an der Decke, geht Mark damals in den ersten Stock und erkennt Kerstin sofort.
Sie hat mir so einen Brief geschickt mit so einem Foto von ihr, wo sie so ein Joy Division T-Shirt trug, ja, so ein Unknown Pleasures T-Shirt.
Überhaupt war Kerstin gern auffällig gekleidet. Punkige Streifenhose, dicke Lederjacke und begehrte Adidas-Tennisschuhe. Die beiden setzen sich und unterhalten sich über Musik.
Sie kannte sich echt gut aus. Und deswegen dachte ich mir so, sie ist nicht irgendwie einer, der einfach nur interessiert ist, einen Westler kennenzulernen, um vielleicht irgendwie, dass sie eine neue Jeans mitbringen oder so, sondern die war wirklich tatsächlich interessiert an der Musik.
Aus der Bekanntschaft zu Kerstin wird schnell ein ganzer Ostberliner Freundeskreis, den Marc mit Musik auf Tonträgern versorgt.
Das war also meine Plattensammlung, meine Singlesammlung, irgendwie alles aufgenommen, alle Punk-Platten, was ich habe, so aufgenommen. Immer wenn ich rüberging, habe ich so fast immer geschmuggelt eine Kassette für sie und ihre Bruder. Und am Ende war es meistens für ihren Bruder, also für sie. Aber ich dachte, wenn sie das nicht kaufen können, dann muss ich das bringen.
Kerstins Bruder Thorsten wird später einer von Marks engsten Ost-Berlin-Freunden. Vor einigen Jahren stirbt er überraschend. Aber seine damalige Freundin und spätere Frau ist noch in Berlin. Das ist Tina.
Im Nachhinein, also was wir auch für ein Risiko damals eingegangen sind.
Operative Auskunft der Abteilung 12 zum Suchauftrag Reader, Mark. Engländer, der gegenwärtig keiner geregelten Arbeit in Berlin-West nachgeht, unterhält Verbindungen zu einer DDR-Bürgerin.
Da haben wir uns überhaupt keine Gedanken drüber gemacht, dass es irgendwie schlimm sein könnte. Was wiederum ja auch schlimm ist, dass es schlimm sein kann.
Für Mark war das damals auch nicht ganz ungefährlich, aber es stand nicht so viel auf dem Spiel wie für seine Ostfreunde. Ich habe den Eindruck, dass er diesen Kick bewusst gesucht hat.
Du fandest das schon irgendwie gut? Oder du fandest es reizvoll?
Ja, natürlich war es so reizvoll. So ist es so, einmal Kassetten schmuggeln und dabei nicht zu erwischt zu werden. Das war thrilling. Es war so, ey, ja, ich habe es geschafft. Und ich mach das so lange, bis sie mich schnappen.
Nie erwischt worden beim Kassettenschmuggeln?
Beim Kassettenschmuggeln bin ich nicht erwischt worden. Nee.
Bei was anderem?
Bei was anderem bin ich erwischt worden.
Beim Schmuggeln von Fotos. Dias von einer Reise in den Ostblock, die er mit ein paar DDR-Freunden gemacht hatte. Er lässt die Bilder in West-Berlin entwickeln und will sie den Freunden rüberbringen. Vor dem Grenzübertritt klebt er sich die Fotos unter die Klamotten an den Oberschenkel. Genau an dem Tag ziehen die DDR-Grenzer ihn raus. Marc muss sein Hemd ausziehen, die Schuhe.
Und dann sagt er so, ziehen Sie Ihre Hosen aus. Und ich dachte, jetzt kommt's, ja, jetzt ist vorbei. Ne? So, und ich ziehe meine Hosen aus und die beiden, die standen da wie Dicken, doch. Das war so geil. Die, das? Was warst du denn da? Die sind ausgerastet. Ja?
Britischer Bürger, der in West-Berlin lebt und als Musiker tätig ist, beabsichtigt, sich auf dem Alexanderplatz mit Bürgern aus der Hauptstadt der DDR zu treffen. In diesem Zusammenhang legte der Reader dar, dass er die genaue Anschrift des DDR-Bürgers nicht kennt.
Alles, was ich wollte, ist, dass meine Freunde nicht irgendwie mit ins Boot eingezogen würden und irgendwie, dass es Probleme geben soll und so.
Die Grenzer lassen ihn gehen und geben ihm die Bilder zurück, als er sagt, dass er mit seinen Freunden am Alex, an der Weltzeituhr, verabredet ist. Natürlich ist er dort nicht verabredet. Er ist sich aber sicher, dass man ihn verfolgen wird. Marc steht eine Stunde auf dem Alex rum, tut so, als hätten die Freunde ihn versetzt und fährt dann zurück nach West-Berlin.
Deswegen war ich auch vorsichtig in dem Sinne, so weit wie ich konnte. Weil ich wollte nicht, dass meine bestimmte Freundesgruppen miteinander sich mischen. Ja, so. Und auch für die Leute, die ich gekannt habe, so, es war immer der Gedanke, irgendwie, irgendwann schnappen sie uns, irgendwann kriegen sie uns mit irgendwas.
Aber Marc bringt nicht nur Musik mit nach Ost-Berlin.
Oft hat er irgendwelche Freunde von sich oder Bekannte mitgebracht oder auch so rübergeschickt, damit wir denen dann Ost-Berlin zeigen.
Irgendwelche Freunde sind in dem Fall Leute wie Bernard Sumner von New Order oder Philip Oakey von der Band Human League. Marc schickt die Musiker rüber wie ein Reiseveranstalter und sagt, ich habe da drüben Leute, die zeigen euch die andere Seite der Mauer. Ihr müsst euch das ansehen.
Ich weiß auch nicht mehr. Wir sind halt irgendwie ja, durch die Stadt gegangen, irgendwo essen gegangen und uns unterhalten.
And Manchmal bringt Mark sogar US-Soldaten aus West-Berlin mit denen er sich angefreundet hat. Die konnten privat nach Ost-Berlin und hatten Lust auf Abenteuer. Die Gruppe um Tina findet das natürlich auch aufregend.
Die mussten ja immer in Uniform rüberkommen und das konnte man ja sehr leicht als Spionage sowohl für die als auch für uns irgendwie auslegen. Das war uns gar nicht, das waren nette Leute und die waren interessant und ganz lieb und wie Freunde halt.
Vor euch stand ja wesentlich mehr auf dem Spiel.
Ja, aber da hat man sich wenig Gedanken drüber gemacht. Also das war, ja, das war halt spannend, das war interessant und über die Konsequenzen hat man in dem Alter sowieso wahrscheinlich wenig nachgedacht.
Als immer wieder das gleiche Auto vor der Tür steht, kommt es Tina dann doch komisch vor.
Bei uns vor der Wohnung stand oft morgens so ein Lader, diese typischen Autos, die von den Stasi-Mitarbeitern benutzt wurden. Und wir sind nach Hause gekommen und waren uns sicher, wir hatten die Wohnung abgeschlossen, weil wir die immer abgeschlossen haben und die war nicht mehr abgeschlossen. Und da haben wir dann auch gedacht, hey, war da jetzt jemand in der Wohnung? Und man will es eigentlich nicht glauben, weil man denkt, hey, wir sind so ein kleines Licht. Was für ein Aufwand.
Bezirksverwaltung für Staatssicherheit. Bitten um Überprüfung folgender Personen. Es handelt sich dabei um Verbindungen des Reader Mark. Weibliche Person, ehemalige Punk-Anhängerin.
Und dann wird Tinas Freund verhaftet. Zweimal. Und ähnliche Geschichten aus ihrem Umfeld häufen sich.
Leute, die so aktiv in der Punk-Szene waren, die sind dann aus was weiß ich für Gründen dann verurteilt worden. Es gab ja irgendwie, man konnte wegen Asozialität oder sowas, glaube ich, auch verurteilt werden, wenn man nicht arbeiten gegangen ist oder irgendwelche Dinge. Also wenn die sie wegsperren wollten, dann wurde das gemacht. Vor allem, wenn irgendwie irgendwelche Ereignisse anstanden, dann wurden die schon mal vorher vorsorglich festgenommen und irgendwie befragt.
Marks Stasi-Akten zeigen, seine Ostberliner Freunde waren dadurch, dass sie Kontakt zu ihm hatten, automatisch auf dem Radar des Geheimdienstes.
Person hat Verbindung zur für meine Diensteinheit erfassten Person, Reader Mark. Bitten um Mitteilung zur Identifizierung der Person.
Wenn man da halt nicht die DDR-Musik, Karat, Pudis, irgendwas gehört hat, sondern für andere Sachen sich interessiert hat, dann war das schon nicht mehr so toll. Also dann wurde man beobachtet.
Verbindungsaufnahme zu dekadenten Personen in der DDR. Verbindung zu negativ dekadenten Jugendlichen.
Wir waren halt jung und wollten eben das machen, was andere Jugendliche überall auf der Welt, vielleicht nicht überall, aber in der westlichen Welt, auch ganz normal machen. Musik hören, sich mit Freunden treffen und ja, Spaß haben.
Eigentlich ist das doch verrückt. Wäre Mark nicht im letzten Moment aus der U-Bahn gesprungen und dem jungen Ostpunk hinterhergerannt und hätte ihm seine Adresse zugesteckt? Hätte der das nicht am Abend einer Freundin erzählt, hätte sie nicht den zerknüllten Zettel gerettet, sie hätte sich wahrscheinlich nie bei Mark gemeldet. Ihr Bruder und seine Freundin Tina hätten Mark vermutlich nie kennengelernt. Dieser Freundeskreis hätte so vielleicht nie existiert. Die Freunde wären vielleicht nie bei der Stasi aktenkundig geworden. Auf der anderen Seite brachte diese Begegnung Sachen in Gang, die für die DDR-Punks unheimlich wichtig waren. Und das alles fing an mit Bernd.
Da begann dann diese ganze Geschichte. Mhm. Und das fand ich total schön, dass ich dir wirklich wenigstens in die Augen gucken kann und sagen, Dankeschön. Ja, weil das ist für mich wirklich sehr wichtig gewesen.
Mhm. Okay.
Ja. Weil wenn alle diese Sachen, die wären nicht passiert, ohne deine Begegnung nie passiert gewesen.
Nicht dafür.
Nee, ich danke dir dafür.
40 Jahre ist das her. Die beiden dachten, sie würden sich nie wiedersehen. Bei unserem Treffen umarmen sie sich ganz fest.
Marki, komm mal her.
Alter.
Schön, dass es geklappt hat.
Ja, das ist toll. Ja.
Diese Begegnung in der U-Bahn wird dafür sorgen, dass nicht nur Kassetten oder Fotos den Weg von West-Berlin nach Ost-Berlin finden werden, sondern eine komplette Punkband, die heimlich ein Konzert in der DDR spielen wird. Darum geht's in der nächsten Folge.
Auf jeden Fall war der Strippenzieher. Ohne Mark wäre das von unserer Seite aus gar nicht gelaufen. Wir hatten die Connections nicht.
Ich musste warten bis zum Ende, um sicher zu sein, dass alle rübergekommen sind, dass keiner ein Verbot gibt.
Und ich war mit dabei, war eine derer, die in dieser Kirche waren und dieses erste Westpunk-Konzert erlebt haben.
Uns ging es darum, den Leuten Kraft zu geben, die da im Underground waren und die wirklich mit ihrem Leben als Punks sehr, sehr viel riskiert haben.
Das war Der Schmuggler, die 6. Folge von Grenzgänger. Die Geschichte des Berlin-Sounds mit Mark Rieder. Ein ARD-Audiothek-Original von Studio Soma im Auftrag von Radio 1 vom RBB. Autorin und Host bin ich, Sophia Wetzke. Co-Autoren Max Stern und Klaus Schwartau. Dramaturgie Sarah Meinhold. Projektleitung und Redaktion Radio 1 Diana Arapovic. Regie Max Stern. Postaufnahmen, Produktion und Sounddesign Steffen Stark. Mit Originalmusik von Mark Rieder und Michael Adam. Studioaufnahmen Martin Scholz, Nikolaus Löwe und Kaspar Wollheim. Covergestaltung Carsten Lerch. Produktionsleitung RBB Paul Timm. Teamleitung Podcast RBB Kultur Jens Jarisch. Executive Producer Studio Soma Sophia Wetzke und Max Stern. Besonderer Dank geht an Bernd Müller, Martina Enders und das Team vom Bundesarchiv. Der größte Dank geht aber an Marc. Dafür, dass er uns seine Geschichte erzählt hat. Die Playlist zu dieser Folge findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und hier noch ein Podcast-Tipp. Gefallen euch eher kratzige Stimmen oder samtige, die sich sanft ins Ohr legen? Hört ihr lieber Männer singen oder Frauen? Ist Jazz mehr so euer Ding oder Hip-Hop? Alles irgendwie Geschmackssache. Alles irgendwie auch Interpretationssache. Host Roland Kunz geht mit euch zusammen im Musikpodcast Interpretationssache auf ein Hörabenteuer. Jede Woche sucht er einen Welthit und mehrere Interpretationen aus. Von Killing Me Softly über Somewhere Over the Rainbow bis zum donnernden Gewitter in Vivaldis Vier Jahreszeiten. Roland verrät euch, was Rührei mit Yesterday von den Beatles zu tun hat und dass der Topf am Ende des Regenbogens doch nur Fake ist. Immer montags erscheint in der ARD-Audiothek eine neue Folge von Interpretationssache, der Musikpodcast.